Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir stellen uns unter ein Wort des lebendigen Gottes. Sie finden diesen Abschnitt auch auf der Rückseite des ausgeteilten Liederblattes. In der Bibel steht es geschrieben im Philipperbrief in Kapitel 1 in den Versen 9 bis 11. Wir hören auf das Wort Gottes aus dem Philipperbrief, Kapitel 1, die Verse 9 bis 11. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so dass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit den Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt sind, zur Ehre und zum Lob Gottes. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, liebe Verwandte, Bekannte und Freunde des Brautpaares und nicht zuletzt geliebtes Brautpaar, Thomas und Eva. Diese Verse aus dem Philipperbrief habt ihr euch als Leitvers für euer zukünftiges gemeinsames Leben gewählt. Und man wird nicht behaupten können, dass diese drei Verse ein klassischer Trauspruch sind. Es kommt darin zwar das Wort Liebe vor, aber trotzdem, ein typischer Trauspruch sind diese Verse nicht. Dafür ist es auch verhältnismäßig lang. Aber nachdem ich von euch gebeten wurde, heute die Wortverkündigung zu übernehmen und somit das Vorrecht hatte, über diesen Abschnitt aus dem Wort Gottes nachsinnen zu dürfen, schließe ich mich voll und ganz eurer Wahl an. Euer Trauspruch, er ist eine vortreffliche Wahl. Es lenkt uns auf entscheidende Aspekte für ein gemeinsames Leben, auch für ein gemeinsames Leben in der Ordnung der Ehe. Der Apostel Paulus richtete diese Zeilen an die Gemeinde in Philippi. Er befand sich damals in Rom. Er lag im Gefängnis. Er war wegen seines Glaubens an Christus festgesetzt worden. Kurzum, für ihn waren es böse und schwere Tage. Aber offensichtlich scheint dieser Knecht Gottes sich nicht um seine äußeren Lebensumstände zu kümmern. Vielmehr beginnt er diesen Brief mit Dank. Ich danke Gott. Und unter anderem dankt der Apostel dafür, dass die Christen in Philippi sich für die Verbreitung des Evangeliums eingesetzt haben. Sie legten in ihrem heidnischen Umfeld, in ihrer heidnischen Umwelt Zeugnis von Christus ab. Und Paulus formuliert, dass sie Gemeinschaft mit dem Evangelium haben. Und dieser Dank an Gott, der mündet in den Ausruf: Mich verlangt nach euch mit der herzlichen Liebe Jesu Christi. Ganz offensichtlich war das, was der Apostel für die Gemeinde in Philippi empfand, mehr als eine menschliche, als eine emotionale Liebe. Es war nicht nur mehr, sondern es war etwas qualitativ anderes als lediglich eine Sympathiebekundung. Sympathiebekundungen bringt man Menschen entgegen, die mehr oder weniger die gleiche Lebenseinstellung haben. Aber hier geht es um etwas anderes. Der Apostel Paulus war mit der Gemeinde verbunden in einer Liebe, die in Gott verankert war. Vermutlich erinnerte sich Paulus beim Schreiben dieser Zeilen an Lydia, die damals vor vielen Jahren zum Fluss kam, um ihre Wäsche zu waschen. Und dort hörte sie dann zum ersten Mal das Evangelium von Jesus Christus. Sie glaubte und empfing Vergebung ihrer Sünden. Wahrscheinlich standen Paulus auch die Ereignisse rund um den Kerkermeister in Philippi noch lebhaft vor Augen, als in jener Nacht das Gefängnis durch ein Erdbeben ins Wanken geriet. Da sah jener Mann keinen Ausweg mehr, als sich das Leben zu nehmen. Doch Paulus und Silas, sie riefen ihm zu: Tu es nicht. Daraufhin stellte der Kerkermeister seinen beiden Gefangenen die Frage, die ihn umtrieb: Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und Paulus antwortete: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und dann wurden der Kerkermeister zusammen mit seinem Haus gerettet. Kurzum, Paulus wusste, die Adressaten seines Briefes hatten genauso die Vergebung ihrer Schuld und ihrer Sünde empfangen wie er selbst. Sie sind genauso errettet wie er selbst. Und zwar einzig und allein durch die Liebe Gottes, die so unüberbietbar deutlich sich manifestierte im Heilswerk Christi am Kreuz auf Golgatha. Und aus diesem Grund war das, was ihn mit den Christen in Philippi verband, etwas völlig anderes, als dass sie sich lediglich durch eine übereinstimmende Gemeinsamkeit verbunden fühlten, etwa durch eine gleiche Idee, der sie gemeinsam anhingen, oder durch ein identisches Steckenpferd. Auch dadurch kann man eine gewisse Zusammengehörigkeit empfinden. Vielmehr verhielt es sich so, dass sowohl Paulus als auch die Christen in Philippi für ihr gesamtes Leben in dem Sühnewerk Christi die gleiche Quelle gefunden hatten, und das verband mehr als alles andere. Und aufgrund dieser Verbundenheit dankte Paulus für die Christen in Philippi und er betete für sie. Und dieses Gebet schildert er in den Versen, die ihr, lieber Thomas und liebe Eva, euch als euren Trauspruch gewählt haben. Und ich verkündige das Wort Gottes heute unter dem Thema: Gott, der ein herrliches Werk in euch angefangen hat, er beruft euch, erstens zu beten, zweitens zu gegenseitiger, überströmender Liebe und drittens zu einem gemeinsamen Leben zur Ehre und zum Lob Gottes. Also mein erster Punkt: Gott, der ein herrliches Werk in euch angefangen hat, er beruft euch dazu, zu beten. Und um das bete ich. So beginnt der Apostel die Verse, die ihr euch als Trauspruch gewählt habt. Paulus kannte nicht nur die Gemeinde in Philippi gut, er kannte auch Gott gut. Und deswegen wusste er, dass Gott mit diesen Christen dort zu seinem Ziel kommen wird. Aber diese Zuversicht, diese Gewissheit, das heißt nun nicht, dass Paulus sich zurücklehnt, dass er passiv abwartet, mal sehen, was kommt. Vielmehr fleht er zu Gott für die Gemeinde. Er hatte nämlich auch vernehmen müssen, dass innerhalb der Gemeinde Spannungen aufgebrochen waren, Eifersüchteleien. Und Paulus wandte sich an Gott. Und indem er betete, suchte er die Gemeinschaft mit Gott. Ja, wir Menschen sind dazu berufen, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Aber nicht nur das. Wir Menschen sind überhaupt auf Gemeinschaft angelegt, auch mit anderen Menschen. Es ist normalerweise nicht gut, alleine zu leben. Und dieses in unserem Menschsein angelegte, dieses Angelegtsein auf Gemeinschaft, das zeigt sich nicht zuletzt in eurem Wunsch, lieber Thomas und liebe Eva, von nun an gemeinsam und nicht allein durchs Leben zu gehen. Aber stellen wir uns einmal vor, da ist ein Ehepaar, das sich das Ja-Wort gegeben hat. Und im Anschluss daran sagen sie zueinander, nun ist diese Prozedur erledigt und nun kann sich jeder wieder auf andere Dinge konzentrieren. Was zum Beispiel würden wir über einen Mann denken, der sagen würde, wir sind jetzt verheiratet und damit ist die Sache mit unserer Ehe im Kasten. Im Hohenlied lesen wir einmal über einen solchen Mann. Er wird uns dort geschildert. Hohes Lied 8, Vers 7. Es heißt dort, wenn ein Mann seinen gesamten Reichtum gäbe, aber seiner Frau nicht Liebe erwiese, man würde ihn nur verachten. Wenn ein Mann nur an seine Karriere, nur an sein Geld denken würde und auch von Geld viel aufhäufen würde, aber seiner Frau nicht Liebe erweisen würde, er würde nur Verachtung ernten. Ein Ehemann, der weiß, dass Gott ihm seine Ehefrau geschenkt hat, er wird sich um seine Frau kümmern, er wird mit ihr zusammen sein wollen. Selbstverständlich verhält es sich auch umgekehrt, dass die Frau für ihren Mann da ist, dass sie, wie es einmal im Propheten Jeremia heißt, um ihn ist. Nicht zuletzt werden die beiden auch füreinander beten. Und in einer christlichen Ehe werden die beiden nicht nur füreinander beten, sondern sie werden auch miteinander vor das Angesicht Gottes treten. Es ist das vorrangige Kennzeichen von Christen, dass sie beten. Beten ist Ausdruck dafür, dass man sein Leben nicht alleine führen will und auch nicht kann. Dass man die eigene geistliche Armut, die eigene Bedürftigkeit erfasst hat, die eigenen Grenzen und auch die eigenen Unzulänglichkeiten und deswegen ohne die Hilfe Gottes nicht leben will. Beten. Ich hörte einmal von einem Mann, er besuchte regelmäßig den Gottesdienst und er ging auch zur Bibelstunde. Gelegentlich fand er sogar den Weg in die Gebetsstunde seiner Gemeinde. Aber zu Hause mit seiner Frau betete er niemals. Er war zutiefst davon überzeugt, dass es für ihn keine bessere Frau gibt als die Frau, die er hat. Trotzdem, er betete nie mit seiner Frau zusammen. Morgens las sie die Bibel. Er las die Zeitung. Besonders der Sportteil fand sein Interesse. Sie wandte sich an ihn. Lass uns für Silvia beten. Ich mache mir Sorgen um sie. Am Sonntag nach dem Gottesdienst sprach ich kurz mit ihr und sie erschien so bedrückt. Okay, so lautete seine Antwort, dann bete. Er neigte seinen Kopf und ließ
sie
laut beten. Und so lief es immer, auch abends. Sie machte den Vorschlag, wir sollten für unsere Kinder beten. Seine Antwort, gute Idee, mach. Er senkte seinen Kopf, aber nur sie betete laut. Da klingelte das Telefon. Er ging an den Apparat. Es war ihre Tochter, Rebecca. Hallo, Rebecca, rief er freudig in den Hörer. Mama hat gerade für dich gebetet. Nein, dieser Ehemann war keineswegs gegen Beten. Ganz und gar nicht. Aber es war ihm fremd, dass Eheleute gemeinsam vor Gott treten. Und damit zeigte er, dass er vor Gott in seiner Ehe nicht die Verantwortung übernahm, die er als Ehemann zu übernehmen berufen ist. Denn ein Ehemann, auch ein Familienvater, er hat den Auftrag, in seinem Haus priesterlich zu dienen, also auch im Gebet die Initiative und die Leitung zu ergreifen. Der Apostel Paulus, er betete für die von ihm so geliebte Gemeinde. Er betete gerade deswegen für sie, weil er gewiss war, dass niemand und nichts in der Lage ist, die von Gott Erwählten aus seinen Händen zu reißen. Gleichzeitig aber wusste er, diese Gemeinde, sie lebte in schwierigen Zeiten. Dabei wird er nicht nur an die Reibereien innerhalb der Gemeinde gedacht haben. Es waren auch von außen vermehrt Denunziationen und Verfolgungen, die ihm vor Augen gestanden haben mögen. Man möchte es eigentlich nicht so gerne wahrhaben, sicher nicht an einem so festlichen Tag wie dem heutigen. Aber es ist kein Geheimnis, wenn ich erwähne, dass auch wir heute in spannungsvollen Zeiten leben. Und es ist nicht sinnvoll, die Augen davor zu verschließen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sich in vieler Hinsicht in Auflösung befindet. Der Kitt, der das Zusammenleben der Menschen zusammenhält, und das sind nun einmal im Wesentlichen die Familien, die verwandtschaftlichen und auch freundschaftlichen Verflechtungen. Dieser Zusammenhalt, er zerbröselt zusehends. Und wer dies bezweifelt, der braucht sich nur einmal in seinem eigenen Bekannten- und Freundeskreis umzuschauen. Auch sämtliche Statistiken sprechen hier leider eine unzweideutige Sprache. Noch brummt die Wirtschaft in unserem Land. Aber was ist, wenn das einmal nicht mehr der Fall ist? Was ist, wenn die Menschen im Wirtschaftswachstum nicht mehr das Sicherheitsnetz finden, auf das sie heute noch bauen? In einer solch zerbrechlichen Situation könnte man meinen, christliche Ehen und christliche Familien müssten eine große Anziehungskraft auf ihre Umgebung ausüben. Wenn man nur ein wenig von der Not der Vereinsamung weiß, müsste man denken, dass Menschen wieder anfangen, sich auf Gott zu besinnen und nach ihm fragen. Ja, angesichts der steigenden Anzahl zerbrochener Ehen und Beziehungen würde man erwarten, dass die Menschen innehalten, dass sie über ihre Situation nachdenken und dass sie die Christen auch in ihrer Verzweiflung geradezu bestürmen und sie auffordern, sagt ihr uns doch, wie sollen wir leben? Wie können wir eine Ehe führen, die auf mehr beruht als lediglich auf einem hormonell bedingten Zusammengehörigkeitsgefühl. Aber offensichtlich ist das nicht der Fall. Das verwundert, oder? Angesichts des Zersetzungsprozesses könnte man meinen, darin liege etwas Ungereimtes, etwas Unlogisches. Diese praktische, im Alltag an den Tag gelegte Gottlosigkeit. Aber auch hier lässt uns das Wort Gottes nicht im Unklaren. Es weist uns darauf hin, dass hinter dieser Abwendung letztlich gar nicht Argumente oder Überlegungen stecken, sondern, wie es die Bibel an einer Stelle einmal erläutert, eine Kraft der Verführung, ein Irrwahn, der dazu führt, dass Menschen lieber der Lüge glauben und die Wahrheit wegdrücken. Ich möchte hier einmal konkret werden. Wenn wir zurückblicken auf die vergangenen 60, 70 Jahre, dann wurde für das öffentliche Bewusstsein in der westlichen Welt die Liaison zwischen einem Mann und einer Frau beispielgebend. Diese Beziehung, sie wurde für inzwischen bereits zwei Generationen gewissermaßen zur Blaupause. Sie wurde das Vorbild für das, was man seitdem unter einer freiheitlichen Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau verstehen will. Ich denke hier an die Beziehung zwischen dem französischen Existenzialphilosophen Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir. Diese beiden schlossen einen privaten Pakt. Ihre Hochzeitszeremonie bestand aus einer mündlichen Verabredung. Ihnen erschien nicht nur die kirchliche Eheschließung entbehrlich, sondern auch jede staatliche Beurkundung. Außerdem verabredeten sie, dass sie zwar zusammenleben, aber dass jeder noch weitere Liebesbeziehungen haben dürfe, ohne dass der jeweils andere eifersüchtig werden solle. Es sollte eben eine freiheitliche und eine offene Beziehung sein. Praktisch sah das dann so aus, dass Sartre sich jede Freizügigkeit mit anderen Frauen nahm, häufig in derselben Wohnung, in der Simone de Beauvoir gerade dabei war, in der Küche eine Mahlzeit zuzubereiten. Ja, Simone de Beauvoir schleppte sogar, so war ja die Verabredung, aus ihrem Schülerinnenkreis minderjährige Mädchen heran, mit denen Sartre sich vergnügen konnte. Und das alles galt in dem Denken der beiden als Ausdruck von Freiheit. Aber Simone de Beauvoir, sie wurde darüber krank, physisch krank sogar. Sie konnte dem wachsenden seelischen Druck nicht standhalten. Sie zerbrach daran. Argwohn und Misstrauen zerfraßen sie. Ihr war längst klar geworden, dass Sartre nichts wirklich für sie empfand. Und sie selbst fing dann an, ihren Liebhaber zu verachten und zu verabscheuen. Und sie begriff, dass es Liebe ohne Treue nicht gibt. Aber auf gar keinen Fall wollte sie das Zerstörerische ihrer Beziehung öffentlich eingestehen. Das hätte ja bedeutet, dass die gottlose Existenzialphilosophie, der sich die beiden verpflichtet fühlten, als etwas Unmenschliches, als etwas Grausames wahrgenommen hätte werden müssen. Und so geriet sie immer tiefer in eine seelische Abstumpfung und begann sich selbst zu hassen. Und schließlich fing sie an, ihrer eigenen Weiblichkeit die Schuld zu geben. Sie wusste, dass sie von Sartre ausgebeutet wurde. Aber anstatt innezuhalten und umzukehren, wagte sie es nicht, auszusteigen. Im Gegenteil. Die Kaputte, die Gedemütigte suchte stattdessen die Welt um sich herum ihrem Schicksal anzugleichen. Und mit einer geradezu unerhörten Energie begann sie sich eine entsprechende Weltanschauung zu basteln. Und sie verfasste in diesem Zusammenhang ihr weltbekanntes Buch, das bis zum heutigen Tag als Programmschrift des Feminismus gilt. Es trägt den Titel »Das andere Geschlecht«. In diesem Weltbild, das als Befreiung von Mann und Frau und namentlich von Frau verstanden wurde, da kommen Weiblichkeit und Mütterlichkeit nicht vor. Stattdessen ist viel die Rede von Selbstverwirklichung. Und der Höhepunkt dieser Selbstverwirklichung, er bestand für Simone de Beauvoir in der Ermordung von ungeborenem Leben. In effektvoller Weise tat sie kund, dass sie selbst zwei Kinder abgetrieben habe. Und so verbreitete sie, die sich selbst immer weiter zerstörte, ihr lebloses, ihr gefühlloses Denkgebäude und propagierte es in der Öffentlichkeit als Freiheit. Und diese Öffentlichkeit, sie glaubte ihr das. Erst nach ihrem Tod im Jahr 1986, als ihre Tagebücher veröffentlicht wurden, kam die Wahrheit ans Licht. Es wurde offenbar, in welch selbstquälerischer Weise sie sich in ihr Gefängnis hineingestürzt hatte. Aber das nahm die Öffentlichkeit nicht mehr wahr. Denn das von ihr als Freiheit vertretene Lebenskonzept war inzwischen nicht nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda derjenigen, die ihre Bücher gelesen hatten, sondern auch durch eine Flut von Zeitschriften, Filmen, öffentlichen Medien in die Köpfe der Menschen gerammt worden. Und dies war so effektiv geschehen, dass das von Sartre und Simone de Beauvoir vorgegebene Bild einer Beziehung ohne Eheschließung, ohne Treue, heute vielen Menschen als schlechthin einzige Möglichkeit des Zusammenlebens zwischen Mann und Frau erscheint. Auf jeden Fall aber als modern, als zeitgemäß. Und ganz zweifellos liegen bis zum heutigen Tag über unserem Volk, über der westlichen Welt, noch immer diese Scheuklappen, sodass man auf breiter Ebene es unterlässt, wieder anzufangen, danach zu fragen, wie Gott sich die Beziehung zwischen Mann und Frau gedacht hat. Aber auch wenn es weitgehend sich so verhält, es gibt Ausnahmen. Heute zum Beispiel erklären zwei junge Menschen mit ihrem Trauspruch, dass sie nicht ohne Gott gemeinsam durchs Leben gehen wollen, nicht einen einzigen Schritt. Lieber Thomas, liebe Eva, mit eurem Trauspruch bezeugt ihr, dass ihr euch für euren gemeinsamen Lebensweg nicht von den gegenwärtigen Trends bestimmen lassen wollt, sondern von Gott. Und von dem Plan, den er für ein gemeinsames Leben in der Ehe gegeben hat. Mit eurem Trauspruch lasst ihr uns wissen, dass eine Ehe, in der nicht nach Gott gefragt wird, für euch unvorstellbar ist. Ja, dass eine Ehe, die nicht von Gott gestiftet und von ihm gehalten ist, dass eine solche Ehe ein Abenteuer ist, eine unverantwortliche Tollkühnheit. Und wir, die wir schon länger verheiratet sind, in christlichen Ehen leben dürfen, wir danken euch dass ihr uns daran erinnert, dass wir im Alltag leider nur allzu häufig vergessen, dass eine Ehe nicht eine Beziehung zu zweit ist, sondern zu dritt. Und dieser Dritte ist Gott. Nein, ich korrigiere mich. Er ist nicht der Dritte, er ist der Erste in eurem Bund. Umgekehrt wollen auch wir, die wir schon länger in christlichen Ehen leben dürfen, euch beide, die ihr am Anfang eures gemeinsamen Lebens steht, gerne ermutigen und sehr gerne in diesem Vornehmen bestärken, eure Ehe vor dem lebendigen Gott zu führen. Und das heißt nicht zuletzt, euch ermutigen zu beten. Und dabei wird es vorrangig deine Aufgabe, lieber Thomas, sein, auch in diesem Bereich, in deiner Ehe und Familie, die Leitung zu übernehmen. Wofür betet der Apostel Paulus in diesen Versen? Ich lese noch einmal die Verse 9 und 10. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Gott, der ein herrliches Werk in euch angefangen hat, er beruft euch zu gegenseitiger, überströmender Liebe. Es heißt hier, und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus. Indem der Apostel schreibt, dass eure Liebe mehr und mehr überströme, geht er davon aus, dass bei den Philippern die Liebe bereits vorhanden war. Tatsächlich hatte die Gemeinde von Gott Liebe empfangen, in und durch das Werk Christi am Kreuz. Denn in dem, was auf Golgatha geschah, zeigt sich die Liebe des Vaters, der seinen Sohn in diese Welt sandte zur Rettung der Seinen. Und hier betet Paulus nun um überströmende Liebe. Es ist kein Geheimnis, dass bei uns Menschen die Gefühle Schwankungen haben. Auch die Liebe geht durch Schwankungen hindurch. Sie kann sogar erkalten. Und in der Regel handelt es sich da nicht um einen plötzlichen Einbruch, sondern um einen schleichenden Prozess. In dieser Gefahr kann auch eine Ehe stehen. Man lässt dann füreinander im Eifer nach. Am Anfang mag diese Entwicklung unscheinbar erscheinen, aber dann greift sie wie ein Krebsgeschwür um sich. Und man kann in eine gegenseitige Gewohnheit oder sogar in eine Abgestumpftheit zueinander geraten. Es kann sogar sein, dass man in einer Ehe in ein tiefes Schweigen voreinander verfällt. Und in diesem Schweigen kann man sich dann sogar voreinander verstecken, sodass man immer mehr sich selbst zu einem Rätsel wird. Tatsächlich ist es so, dass die Beziehung in einer Ehe entweder ein Abnehmen oder ein Wachsen ist. Und darin unterscheidet die Ehe sich zum Beispiel vom Kauf eines Autos. Wenn das Auto einmal abbezahlt ist, dann gehört es dem Eigentümer und gut ist. In der Ehe hingegen ist das Versprechen, das Ja-Wort, das ihr beide euch heute geben wollt, lediglich der Beginn eurer Ehe. Sozusagen der erste Stein am Gebäude eurer Ehe. Es ist ein entscheidender Stein, zweifellos, aber eben. Es ist lediglich der erste auf eurem gemeinsamen Weg. Und von nun an muss tagtäglich an eurer Ehe gebaut werden, muss der Weg gemeinsam gegangen werden. Eure Liebe, sie wird zu einer täglichen Aufgabe, und zwar sowohl in guten Tagen als auch in den Tagen, von denen ihr sagen mögt, dass sie euch nicht gefallen. Paulus spricht hier von überströmender Liebe. Mit anderen Worten, die Liebe soll wachsen. Thomas, Eva, habt ihr jemals den Wunsch gehabt, zueinander zu sagen, du, ich hoffe, dass wir uns in 10, 20, 30, 40, 50 Jahren noch mehr lieben als am heutigen Tag? Euer Trauspruch jedenfalls spricht von überströmender Liebe. Er spricht von Wachstum. Wie wächst denn die Liebe konkret? Das Erste, was Paulus hier sagt, ist durch Erkenntnis. In der Heiligen Schrift ist Liebe niemals ein vages Gefühl. Sie ist immer konkret. Sie hat immer einen fest umrissenen Inhalt. Bei der Liebe geht es um Nachdenken füreinander, um Erkenntnis. Ferner weist Paulus hier auf das Urteilsvermögen, so ist dieses Wort übersetzt. Ich lese nochmal. Um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen. Das Wort, das hier mit Urteilsvermögen übersetzt ist, das hängt im Griechischen mit unserem Fremdwort Ästhetik zusammen. Als vor wenigen Wochen unsere diesjährige Gemeindebibelfreizeit stattfand, da streiften wir in den Bibelarbeiten auch kurz das Hohelied Salomos. Natürlich hat die Zuneigung des dort geschilderten Ehepaares auch eine erotische Komponente. Natürlich werden dort auch körperliche Zuneigungen erwähnt. Aber vor allem fällt ins Auge, dass die beiden ihre Gedanken miteinander teilen. Dass sie einander kundtun, dass und wie sie sich gefallen. Auch erwähnt das Hohelied scheinbare geringfügige Aufmerksamkeiten, die beiden sich gegenseitig erweisen. Es ist tatsächlich so, dass das Eheglück nicht so sehr von spektakulären, marktschreierischen Ereignissen abhängt, als vielmehr von den kleinen, gegenseitigen Anerkennungen. Zum Beispiel wird es keineswegs unwichtig sein, wie ihr beide euch am Abend nach der Arbeit, wenn ihr müde seid, erschöpft, begrüßt. Wenn am Tag vielleicht nicht so alles lief, wie man sich das gewünscht hat. Die eheliche Liebe, sie lebt von kleinen Aufmerksamkeiten und von Kommunikation. Eine chinesische Geschichte erzählt von einem Mann, der nie Zeit hatte, mit seiner Frau zu sprechen. Er erklärte ihr, ich habe viel zu tun und alles, was ich tue, das tue ich für dich. Als sie dann irgendwann einmal Zeit fanden, miteinander zu sprechen, da hatten sie sich nichts mehr zu sagen. In eurem Trauspruch ist ferner von einer Liebe die Rede, in der man unterscheidet. Es heißt hier, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. Es geht also bei der Liebe nicht nur um Nachdenken und um Aufmerksamkeiten füreinander, sondern auch um Wachsamkeit. Und zwar um Wachsamkeit für das, was innerhalb und auch um Wachsamkeit, was außerhalb eurer Ehe abläuft. Denn eine Ehe ist mehr als ein privates Stell-dich-ein zu zweit. Wenn Eheleute nicht unterscheiden wollen, wenn sie nicht Prioritäten setzen wollen, dann kann es sein, dass sie anfangs um sich herum eine Wolke von Emotionalität und Enthusiasmus verbreiten, aber die wird irgendwann wie ein Nebel verdampfen. Und darum ist es unverzichtbar, nüchtern darauf zu achten, worauf es ankommt. Also wo das Wort Gottes will, dass ihr die Prioritäten setzt. Für die nächsten Tage habt ihr vor, erst einmal zu verreisen, zu zweit. Unbestritten gehören diese kommenden Tage euch allein. Aber mit diesem von euch gewählten Leitvers bringt ihr zum Ausdruck, dass ihr nicht vorhabt, für euer gesamtes weiteres Leben hinter euch die Tür zur Straße verschlossen zu halten, um euch selbst zu zweit genug zu sein, wie verlockend das vielleicht auch sein mag. Vielmehr wollt ihr auch auf andere, die Gott euch auf eurem Weg, auf euren Weg gestellt hat, achten. Ihr wollt sie hineinnehmen. Und das heißt, ihr wollt ihnen begegnen. Nicht unkritisch, sondern in einer intelligenten, informierten Liebe. Und auf diese Weise zeigt sich auch das, was der Apostel mit überströmender Liebe bezeichnet. Es ist Liebe wie ein Springbrunnen, der die Umgebung erquickt. Euer Trauspruch, er vermittelt uns nicht nur Aspekte für die Gestaltung eures gemeinsamen Lebens hier auf Erden, sondern er blickt auch hin auf die Ewigkeit. Es heißt hier weiter, so dass ihr lauter und ohne Anstoß seid auf den Tag Christi. Das ist das Ziel unseres Daseins. Dieses Wortes macht uns darauf aufmerksam, dass dieses irdische Dasein nicht alles ist, sondern dass wir einmal vor Christus stehen werden. Es ist kein Geheimnis, dass man gerade auch in der Ehe sich auf dem Weg des Glaubens gegenseitig behindern kann, sich im Weg stehen kann. Den meisten von uns ist das Gleichnis mit den Entschuldigungen bekannt. Da lud ein bedeutender Mann zu einem Festmahl ein. Die meisten Menschen schlugen die Einladung aus. Sie brachten dafür die unterschiedlichsten Entschuldigungen vor. Unter anderem musste sich der Mann anhören, ich habe eine Frau genommen und kann darum nicht kommen. Diese Aussage ist kein Seitenhieb auf die Frau im Sinn von, weißt du, ich würde ja gerne kommen, aber meine Frau, die hat andere Pläne. Nein, worauf der Herr hier seinen Finger legt, das ist, dass die Ehe selbst zu einem Hindernis für das Kommen zum Fest werden kann. Und so darf es nicht sein. Vielmehr soll es so sein, wie es einer der Reformatoren einmal formulierte. Die Ehe, sie ist dazu da, eine Herberge auf der Reise hin zur Ewigkeit zu sein. Und wenn diese Blickrichtung eure Eheführung bestimmt, dann wird eure Ehe eine solche irdische Oase auf dem Weg zur Ewigkeit, in der ihr beide euch gegenseitig unterstützt. Lieber Thomas, liebe Eva, mit der Wahl eures Trauspruchs habt ihr es euch nicht leicht gemacht. Indes, es ist gut, auch an einem Hochzeitstag, in dem wir vorrangig auf euer irdisches, gemeinsames Glück blicken, auf die Ewigkeit gewiesen zu werden, auf den Tag Christi oder wie es an anderer Stelle in der Heiligen Schrift heißt, auf die Hochzeit des Lammes, wovon jede irdische Hochzeit nur ein Abbild ist, wenn es gut ist. Hab Dank, dass euer Trauspruch uns wieder auf diese Perspektive für eine jede christliche Ehe aufmerksam macht. Und diese Blickrichtung, sie wird noch deutlicher, wenn wir dann auf Vers 11 hören. Und dort heißt es, erfüllt mit den Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Und so lautet mein dritter Punkt. Gott, der ein herrliches Werk in euch angefangen hat, er beruft euch zu einem gemeinsamen Leben, zur Ehre und zum Lob Gottes. Was ist eigentlich eine Ehe im Licht des Wortes Gottes? Die Heilige Schrift, sie legt großen Wert auf die persönliche, auf die tief empfundene Liebesbeziehung zwischen Bräutigam und Braut, zwischen Ehemann und Ehefrau. Und wir lesen darüber keineswegs nur im Hohen Lied, sondern auch an anderen Stellen der Heiligen Schrift. Aber das Wort Gottes lehrt auch, dass Gott eine Ehe nicht als eine eindimensionale Beziehungskiste gewollt hat. Sie ist wesentlich mehr als ein sich zueinander hingezogen fühlen zweier Menschen. Die Ehe, sie erschöpft sich nicht darin, dass sich hier zwei Menschen zusammentun. Vielmehr ist die Ehe eine Verbindung, in der Gott die beiden zusammenfügt. Darum heißt es in einem Wort von Jesus Christus, was Gott zusammengefügt hat, er ist der Aktive. Das soll der Mensch nicht scheiden. Die Ehe, sie ist schon gar nicht, wie man uns heute pausenlos einzureden sucht, eine vorübergehende Kulturerscheinung innerhalb eines evolutionären Menschheitsprozesses. Vielmehr ist die Ehe eine Ordnung, die Gott in und mit seiner Schöpfung gegeben hat. Die Ehe, sie ist ein Bund Gottes. Das heißt, ein Bund, den Gott schließt. Und dabei wollen wir das Wort schließen durchaus sehr wörtlich nehmen. Von nun an ist abgeschlossen. Das heißt, dass in eurer ehelichen, geschlechtlichen Beziehung kein Dritter und keine Dritte etwas zu suchen hat. Die Ehe zwischen Christen, sie spiegelt die Liebe Christi zu seiner Gemeinde ab und auch die Unterordnung der Gemeinde unter Christus. Und als solche ist die Ehe ein Geheimnis. Und wer dieses Geheimnis nicht kennt, der kann noch so viele Eheratgeberbücher und andere Aufklärungsbücher für das Leben zu zweit lesen. Er wird nie verstehen, was eine Ehe ist. Denn als Geheimnis Gottes ist die Ehe ein Geschenk. Und damit etwas, das sämtliche menschlichen Möglichkeiten und alle menschlichen Vorsätze prinzipiell übersteigt. Und indem wir darauf Acht geben, stelle ich jetzt nicht die Berechtigung von gut gemeinten Eheratgeberbüchern in Frage. Aber ich betone, dass menschliche Vorsätze allein allenfalls halbe Lösungen zu liefern vermögen, die, wenn es gut läuft, hinauslaufen auf ein freundliches Nebeneinanderherleben mit entsprechenden gegenseitigen Zugeständnissen. Als Abbild der Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde ist die Ehe auch ein Generalangriff auf das Ich, auf unser Ego. Und darum ist das Entscheidende bei der Ehe und also auch bei der Eheschließung, dass sie im Herrn erfolgt, wie es einmal heißt in der Heiligen Schrift. Und dass Gott sie segnet. Und wer wollte allen Ernstes behaupten, dass wir nach dem Sündenfall in dieser Welt der zerbrochenen Ordnungen auf den Segen Gottes verzichten könnten? Gott, er ist der Dritte in eurem Bund. Nein, er ist der Erste. Und das kommt in dankenswerter Klarheit in eurem Trauspruch zum Ausdruck, der in die Aussage einmündet, dass ihr euer Leben führen wollt zur Ehre und zum Lob Gottes. Geliebtes Brautpaar, lieber Thomas, liebe Eva, es ist unser Gebet, dass ihr die gemeinsame Zeit, die Gott der Herr euch auf dieser Erde schenkt, und mögen es viele Jahre sein, dass ihr sie einsetzt, um auf ihn gemeinsam und zusammen ausgerichtet zu sein, auf Gott. Dass ihr eure Ehre führt zur Ehre und zum Lob Gottes. Und in dieser Zuversicht wollen wir euch nun trauen und im Namen Gottes euren Lebensbund einsegnen. Amen.